Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Um dieses Projekt im Leben zu behalten, vergiss nicht, bei podcastnik.com vorbeizuschauen, auf den Support-Seite uns bei Patreon oder PayPal zu unterstützen, wenn ihr könnt. Ansonsten, wir haben einen Sponsor, yay! Und bevor es mit der Show weitergeht, kurz eine Nachricht für die. Diese Folge wird von Studio Kopfhörern präsentiert. Studio versucht die Lücke zwischen tollem Tech-Gerät mit super Sound und schickem Zubehör zu schließen. Im Grunde ein minimalistisches und modernes Design, mit aber Betonung auf Audioqualität, die mit den best bewerteten Kopfhörern auf dem Markt konkurrieren, aber zu einem viel günstigeren Preis. Sie ließen mich ein paar Kopfhörer aussuchen, ich wählte die Vasa. Und ich mochte sie. Großartiger Sound, also tiefer Sound und Details von Musik, die man dann gut erkennen kann. Studio ist eine coole Firma, schwedisch, dieses sleeke, skandinavische Design. Und sie versenden kostenlos weltweit, also auch für euch vielleicht interessant. Und wenn ihr das Codewort Alchemy, also Alchemie, aber mit Y am Schluss als Rabattcode eingibt bei ihrer Webseite, erhaltet ihr nicht nur eine 15% Rabatt, aber das lässt ihr auch wissen, dass ich euch geschickt habe. Das ist bei studiosweden.com und das Rabattcode ist Alchemy, aber mit Y, also Alchemy auf Englisch geschrieben. Und ja, guckt euch das mal an. Also die Batterien für Bluetooth selber sind sehr gut, also über 24 aktives Hören. Das ist viel besser als meine vorherigen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer und eine Woche im so Standby-Modus. Sie klingen schon wirklich gut. Sie klingen mindestens so gut, wie sie aussehen. Das kann ich bezeugen. Und das Code war Alchemy auf Englisch bei studiosweden.com.
Heute schauen wir uns ein Erbstück der Superlative an. Kleiner Tipp, es ist ein Gebäude. Es ist für seine Verhältnisse wirklich riesig. Seit 1981 steht es auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes und ist geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention. Und damit Servus Moin und guten Tag bei einer neuen Folge von Erbstücke, Objekte aus der deutschen Geschichte. Ich bin Judith Strusenberg.
Und ich bin Travis Dow. Oh,
okay. Aber bevor wir jetzt so richtig loslegen, müssen wir, glaube ich, dazu sagen, wenn es hier bei mir im Hintergrund ein bisschen laut wird mal oder man Geräusche hört, die man sonst nicht so hört. Ich bin gerade auf dem 34C3 in Leipzig auf dem Kongress und hier rennen 15.000 Leute durch die Gegend. Also kann sein, dass hier auch gelegentlich mal einer vorbeikommt. Aber das hält uns ja trotzdem nicht davon ab, für euch eine neue Folge aufzunehmen. Nicht wahr?
Ja. Yeah. Und ich bin in Kalifornien in meine Pyjamas, meine Weihnachtspyjama. Ich meine, ich sitze hier mit Anzug und Krawatte, professionell wie immer, um 9 Uhr.
Absolut
in der Früh.
Professionell, das kriegen wir doch hin. Egal, ob jetzt hier in Kalifornien oder liegend in der Hängematte im Bällebad oder auf dem Potthörnchen, gar kein Problem.
Vom Bällebad aus aufnehmen wäre schon cool eigentlich.
Ja.
Über Konrad den Zweiten erzählen. Hatte der Speyer Dom ein Bällebad?
Ich fürchte nicht. Also Bällebad und Kirche, das geht ja jetzt eher nicht so.
Archäologisch ist ja zusammen, ist da jetzt nichts nachzuweisen. Sollten wir kurz den Buddler noch dazu bringen?
Wir müssen den Buddler fragen, ob irgendwo ein Bällebad nachgewiesen ist.
Also ich will jetzt nicht voreifrig irgendwelche Schlüsse ziehen, also wie man sagt, keine Ahnung.
Ja, ich auch nicht. Also mehr. Fragen wir bei Gelegenheit nach. Die Geschichte des Bällebads, okay, ja, soll der Buddler uns helfen.
Bällebad aus dem 11. Jahrhundert, 10. Jahrhundert. Wo sind wir gerade geschichtlich, keine
Ahnung. Wir sind gerade im 11. Jahrhundert, 1025.
Ja, da gab es bestimmt schon Bällebade. Gehe ich mal davon aus, weil es damals schon Plastik gab. Und daher...
Mäh.
Dachte Konrad der Erste hätte schon Plastik erfunden.
auf jeden Fall Bällebad. Aber bis dahin beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen mit Stein. Also Bällebad aus Stein wäre nicht so cool. Höchstens das Becken.
Wow.
Okay.
Hast du Elefante im Hintergrund? Elefanten?
Das war kein Elefant, das war eine Tür, aber ja, es klingt ähnlich wie ein Elefant.
Awesome. All right, okay.
Elefanten gab es zu der Zeit auf jeden Fall schon.
Ja, das schon. Ja. Die hat man schon erfunden gehabt, genau.
Genau, richtig. Aber reden wir doch mal ein bisschen über Konrad II. Ich meine, ihr werdet euch jetzt denken, wow, den hatten wir doch schon. Aber wir kommen nochmal auf ihn zurück, weil ihr habt jetzt bestimmt schon quasi erahnen können, wir wollen heute über den Speyerer Dom reden.
Und wie man von Bällebad erkennen kann und Elefanten.
Genau,
total logisch, absolut.
Ja, ja. Absolut.
Was kann das Thema sonst sein, außer
Hallo.
Den Speyerer Dom? Sorry.
Den Speyerer Dom. Genau. Und Konrad den Zweiten. Der ist nämlich dafür verantwortlich, dass es den Speyerer Dom heute gibt. Der war gerade erst ein paar Tage König, als er eine umfangreiche Schenkung gemacht hat, die dann später die Grundlage für ein anspruchsvolles Bauprojekt bildete, nämlich den Speyerer Dom. Der Speyerer Dom sollte Ausdruck seines Machtanspruchs werden und natürlich eben wurde er auch aus religiösen Gründen gebaut, also will heißen, die Salier taten damit natürlich was für ihr Seelenheil, damit sie es im Jenseits dann möglichst gut haben sollten. Aber Konrad hat mit dem Bau nur angefangen. Zu Ende gebracht hat er es nicht. Das haben dann seine Nachfolger erst geschafft. Also jedenfalls, Konrads Nachfolger haben es geschafft, mit dem Speyerer Dom einen der größten Dome der Christenheit zu bauen tatsächlich. Später war die Abtei von Cluny noch größer in ihren Ausmaßen. Die ist dann aber während der Französischen Revolution zerstört worden. Und das heißt, heute ist der Speyerer Dom tatsächlich die weltweit größte erhaltene romanische Kirche. Ja, falls ihr schon mal in Speyer wart, habt ihr sicher ein passendes Bild vor Augen, wie denn der Speyerer Dom aussieht. Ansonsten könnt ihr euch das unter www.kaiserdom-virtuell.de mal angucken. Da könnt ihr auch irgendwie so einen kleinen Rundgang durch den Dom machen. Das macht vielleicht zuerst und kommt dann zurück, damit wir spannende Fragen klären können.
So musste ich das machen. Also ich bin jetzt kein Speyer-Experte, außer dass ich die letzten 4 Geschichte der deutschen Folgen über Salia erzählt habe. Aber ich glaube, wenn ich in Speyer war, dann vor Jahrzehnte. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber in der Gegend war ich schon, auf jeden Fall. Mhm. Öfter und länger, aber Speyer selber? Keine Ahnung. Ja, yeah. Also ich habe mal geklickt, dieses Kaiserdom der virtuell.de, genau. Ist cool, ja. Yeah. So kann man das
also
auch
da
sehen.
Kriegt man auf jeden Fall, ja genau, mal so ein bisschen eine Vorstellung, wovon wir hier dann heute reden. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, so Architektur zu beschreiben, wie das dann aussieht und wie das ist alles, aber so könnt ihr euch das einfach mal anschauen. Oh, warum ist es dann eigentlich Speyer geworden? Warum baut man in ein Dorf oder in eine Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern heute einen Dom?
Ja, also heute, ja, 50.000 Leute ist nicht so groß. Das ist so groß wie meine Heimatstadt praktisch. Aber vor 1.000 Jahren war es noch kleiner und unbedeutender eigentlich. Es war auch ein unbedeutendes Dörfchen unter den Ottonen und unter den Karolingern natürlich. Die Zeitgenossen sprachen sogar von einem Kuhdorf. Genau wie meine Heimatstadt in Oregon eigentlich. Auch so gleich groß heute. Aber es gibt natürlich verschiedene Theorien, aber auf jeden Fall feststeht, dass also Speyer selber ist natürlich mitten im Kerngebiet, Kernland der Salier. Und es war zu diesem Zeitpunkt auch so der letzte Bischof Bischofsstadt, die noch keinen größeren Ausbau oder Dom oder Kathedrale eben hatte. Mhm. Weder von dem Erzbischof oder Bischof dort, noch von dem König oder Adligen. Und deshalb, ja, es stand halt eben auf der Liste. Es war Salia-Gebiet und hatte einen Bischof und hatte eben noch keinen Dom. Und genau, deswegen Speyer.
Musste was passieren.
Ja.
Konrad II., wenn ihr euch noch so ungefähr dran erinnert, was das für eine Zeit war. 1025 geht man davon aus, dass mit der Grundsteinlegung, also dass mit dem Bau begonnen wurde, dass der Grundstein gelegt wurde. Aber es gibt keine Urkunde, die das jetzt bestätigt. Und bis zu seiner Fertigstellung haben dann insgesamt 5 Generationen an Steinmetzen, an Maurern, an Zimmerleuten und Handwerkern an diesem Dom gebaut. Angefangen zu bauen hat man mit der Hallenkrypta, die gilt mit so, ihr könnt euch das vorstellen, mit romanischen Säulen, mit so schönen Rundbögen, mit roten und gelben Sandsteinblöcken, die sich so abwechseln und ein echt schönes Bild ergeben. Es gilt als die schönste Unterkirche der Welt und da hat man eben auch angefangen zu bauen. Ja, es ist ganz, ganz spannend. Konrad II., haben wir ja gerade schon gesagt, hat angefangen zu bauen. Aber weil man als damaliger Herrscher ständig reisen musste und seine Macht zu sichern und vor Ort sein musste, hat er selber die Dombaustelle eigentlich nur ein oder zweimal gesehen tatsächlich. Mhm. Und deswegen auch die Fertigstellung nicht erlebt, genauso wenig wie Heinrich III., also sein Sohn. Konrad, als er das nächste Mal dann nach Speyer kam, war er tot. Er starb ja 1039 in Utrecht und wurde dann später nach Speyer überführt. Genau, also man hat den Speyerer Dom natürlich auch hier archäologisch untersucht. Und
also was Konrad den Zweiten angeht, sogar Heinrich der Dritte, erinnert das praktisch an eine Pyramide. Also das ist erstens eine Gruft, das ist erstens ein Grab und zweitens irgendwas Religiöses, also von Bedeutung jetzt. So, das ist erstens so, erinnert euch an mich, weil ich habe dieses riesige Dom gebaut und das ist über mein
Grabstein. Ja, das stimmt. Also
mein Grabstein ist das größte Dom Christentums, also romanischer Stil. Ja. So, you know, das ist schon, also vom Gedanken her ist das schon so. Ja, das gab es in Rom auch, Augustus und Caesar, das Ganze schon, aber das erinnert, also einfach so, okay, das ist ein riesiges Bauwerk, das erinnert so vom Gedanken, von der Philosophie an, ja, so Pyramiden halt, gleicher Grund.
Ja, das stimmt, also es war wirklich auch von Anfang an als Grabstätte für die Salia eben gedacht.
Ja. Schon interessant, ja.
Und wie wir sehen werden, gleich haben sie sich ein bisschen verkalkuliert quasi bei den Grablegen, obwohl die Kirche so groß war. Also als Konrad dann tot war, gab es schon Teile der Krypta und des Altarhauses. Es gab die Winkeltürme und die Fundamente für das Langhaus. Was heißt, Konrad fand seine letzte Ruhestelle inmitten einer Großbaustelle, kann man so sagen. Ja, also deswegen, schöne Geschichte, hat man den Kaiser auch in einen Steinsarkophag gepackt und den mit Eisenbändern quasi verschlossen und eben da in der unfertigen Vorkrypta beigesetzt, damit eben ja nichts wegkommt. Also, weil die hatten ja dann auch immer kostbare Gewänder und Grabbeigaben.
Ja, das ist einfach, das ist so ziemlich offen, also ziemlich, wie sagt man, irgendwie begehbar oder ja, man kommt leicht hin. Also
man kommt
schon ein bisschen
hin. Es hat
komisch, ja.
Täglich Bauarbeiter, die da irgendwie Sachen machen und Also dann lag Konrad da mitten auf einer Großbaustelle und seine Gemahlin, die Kaiserin Gisela, die 1043 gestorben ist, die wurde dann auch an der Seite ihres Gatten dann dort begraben. Es gab Platz hier, ich habe ja gerade schon gesagt, das wurde relativ schnell zu klein, Platz für 3 Sarkophage. aber die ist hat sich dann als relativ schnell als zu klein erwiesen, weil ja, die Salier haben natürlich 100 Jahre geherrscht, wie wir jetzt gehört haben, und da sind ja immer neue Herrscher und Angehörige dann dazugekommen. Und also bis zum Tod von Heinrich V., also dem letzten Salier, wurde die Grablege dann noch zweimal erweitert. Und neben den Saliern wurden dann noch die Frau von Friedrich Barbarossa, also einer der Staufer, ich weiß nicht, ob die jetzt...
Aber nicht Friedrich Barbarossa selber, oder? Sondern...
Nee.
Das ist komisch. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber...
Ja.
Ja, also, ja. Ja, sehen wir dann in den Stauferfolgen, warum, oder
richtig,
vielleicht haben
genau.
Wir da Theorien, aber das finde ich jetzt merkwürdig ein bisschen, so die Frauen von Friedrich Barbarossa, aber nicht
also
er selbst.
Also die zweite Ehefrau von Friedrich Barbarossa,
okay,
Beatrix von Burgund, und die Tochter von Friedrich Barbarossa, Agnes, sowie Philipp von Schwaben, Rudolf von Habsburg, Adolf von Nassau und Albrecht von Österreich. Also ich denke,
Philipp von Schwaben ist, glaube ich, ein bisschen logisch. Das liegt so in Schwaben, right? Nee, also, ja, damals war es das rheinische Franken, oder? Bin ich jetzt ganz verwirrt. Aber jetzt ist, dann war es halt so, ja, es liegt nahe an Schwaben, okay. Rudolf von Habsburg, war das, da frage ich mich, welchen Rudolf? Also es war nicht Rudolf, muss Rudolf der Erste sein. Keine Ahnung. Und dann Albrecht von Österreich ist auch komisch. Warum? Das ist nicht,
ich
nicht glaub, so nah.
Ich glaube, wir werden uns da noch bei passender Gelegenheit damit beschäftigen.
Also diese Liste merke ich mir mal, weil dann kommen wir darauf zurück. Ja, das ist interessant. Ja.
Genau. Ja. Und es liegen noch andere Dinge im Dom zu... Speyer.
Oh, da kommt noch ein Parallel zu einer Pyramide und Mumien,
ja,
und die
erzähl
Bestattungen
doch mal
von Pharaos. Denn man hat die Pharaos auch, die Eingeweide, so Herz und Hirn und alles rausgenommen. Und das war selbst bei Heinrich III. Zum Beispiel der Fall. Ich weiß nicht, konnte er sich nicht entscheiden, wo er begraben ist?
Er konnte sich nicht entscheiden.
War das
ja
tatsächlich so? Also, aber auf jeden Fall liegt sein Körper, sein Skelett und das Ganze liegt in Speyer. Aber sein Herz ist in Goslar.
Ja.
Das ist interessant. Ja? Er ist, ja, also er konnte sich wohl nicht entscheiden und deswegen symbolisch ist er in beiden Stellen
begraben, genau.
That's weird, aber ja. und es ist auch so ein bisschen die Zeit von Heinrich III., bloß ein paar Jahre, also 5 Jahre nach seinem Tod, wird dann auch der Dom eingeweiht oder ja, geweiht. Und Heinrich IV. Ist, diese Folge kam gerade, oder haben wir auch gerade aufgenommen, Heinrich IV. War erst 11 Jahre alt. Als 1061, das ist das gleiche Jahr so, als Erzbischof Anno von Köln ihn entführte. So diese dramatische Geschichte auf dem Rhein mit diesem Boot, wo er fast ertrinkt in seinem Entkommensversuch und seine Mutter erpresst wird für die Reichsinsignien und das Ganze. Aber hört einfach die Folge, die Folge 47, Salia 2, Heinrich IV. Und der Gang nach Canossa. Das kam ja gerade, war das die vorletzte Folge, oder?
Die vorletzte Folge, die wir aufgenommen
genau
haben.
Genau, letzte
genau
Folge war Heinrich der Fünfte,
Fünfte,
der auch noch
ja
mit dem Speyerdom zu tun hatte. Also das passt noch.
Jetzt ist der Dom quasi gebaut, er ist eingeweiht, aber die Geschichte hört an der Stelle nicht auf. Es ist und bleibt spannend, es gibt Umbauten, es gibt Brände, es gibt marodierende Soldaten und archäologische Grabungen. Dann machen wir doch an der Stelle einen kurzen Feedback-Blog. Ja, wir würden uns sehr über Meinungen zu diesem Podcast-Projekt freuen. Habt ihr Spaß daran, was ihr hier hört? Was für Objekte aus der Deutschgeschichte gibt es, die wir uns für dich mal näher anschauen sollten? Auf Twitter findet ihr uns unter dem Handle meet_Judith und Travis, dich findet man wo?
Törö!
Also diese verdammte Tür, dieser Elefant.
Mich findet man unter @ Benjamin Blümchen. Nein, Schwachsinn. @ Podcastnik. Ich glaube, Benjamin Blümchen ist wahrscheinlich wirklich ein Twitter-Ding und geht da nicht hin. @ Podcastnik. Und tatsächlich, also das ist, ja, bestimmt wisst ihr vielleicht so lokal, so von eurer Gegend, dieses, irgendein interessantes Objekt von der Landesgeschichte, das in irgendeinem Museum vergammelt, sagt uns Bescheid und erzählt uns davon und dann machen wir eine Folge drüber, also als Erbstöcke-Folge. Ich finde das, ja, bitte, bitte. Ich glaube, da gibt es sogar bei podcastnick.com ein Formular auf der Webseite. Vielleicht, wenn nicht, schreibt uns bei Twitter und natürlich auch at Germany Podcast. Da hat Judith und ich Zugriff, also da schreibt ihr uns beide, das geht immer, einfach at Germany genau. Podcast. Und dann schreiben wir, da machen wir eine Notiz, schreiben uns auf, wer sich was gewünscht hat. Und die, also da hören wir wirklich drauf. Also dann, wir geben da die Hörerinnen-Wünsche höhere Priorität und machen die dann zunächst.
Ja, richtig.
Auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Ja.
Ja, dann geht's weiter mit dem Dom. Nämlich, es hat gar nicht so lange gedauert, also 20 Jahre lang. Der Dom war gebaut und er blieb nur 20 Jahre lang so wie er war. Dann kam Heinrich der Vierte und ja, wir haben schon gehört, ein bisschen schwieriger Mensch. Er ließ ihn völlig neu gestalten, den Dom. Das Mittelschiff erhielt eine Gewölbedecke, die Außenwände wurden mit Blendbögen und einer Zwerggalerie versehen, also komplett erstmal umgebaut.
Anfang des 12. Jahrhunderts waren die Bauarbeiten am Dom zu Speyer dann aber wirklich abgeschlossen. Für eine Weile, nicht für, also für eine Weile, ja, für erstmal abgeschlossen. Der Dom war jetzt den gütigen, milden und süßen Jungfrau Maria geweiht, war endlich fertig. Für Heinrich IV. War das Bauprojekt nicht nur ein Erbe seiner Vorväter oder architektonische Liebhaberei, also ein bisschen ein Hobby von ihm, sondern neben der politischen Macht demonstrierte dieses Projekt insbesondere auch den religiösen Machtanspruch des Kaisers. Und erinnert euch, Heinrich IV. Ist diese Investurstreit, der auch über diese, genau diese gleichen Generationen ragt sich diese Kämpfe zwischen Papst und Antipapst und Kaiser und sogar gegen König und das Ganze.
Genau.
Das heißt, ja, das ist ein sehr mächtiges Symbol, dass der Kaiser das größte Dom der Welt mehr oder weniger baut. Und ja, dieses religiöse Machtanspruch des Kaisers, eben genau wegen der Zeit mit Gregor den Siebten und dieses, und Heinrich der Vierte ist die Story mit Gang nach Canossa. Heinrich der Vierte, ein Mann, der größte Dom Christentums baut, war dreimal exkommuniziert.
Schon
und
cool.
Starb sogar exkommuniziert. Mhm. Und sein Sohn musste sich dafür sorgen, dass er in Speyer überhaupt begraben wurde. Wenn ihr euch. Das ist cool, dass wir diese Folge wirklich chronologisch richtig machen, weil ich habe das so alles, also wir haben das alles noch so frisch im Kopf. Genau, aber ja, er starb. Also dieses ganze Drama drumherum, es ist nicht Zufall, dass Heinrich der Vierte nochmal am Dom rumschraubte
genau.
und Sachen erweiterte. Ja. Total, also in dem Zusammenhang, in dem Kontext, eigentlich faszinierend, ja.
Also über den Investiturschritt, ich glaube, da haben wir die letzten 10 Folgen drüber also mindestens. Nee,
ja,
aber
mit
hört
Gästen
auf jeden
und Fall mit Co-Moderatoren und ja.
Genau, aber hört, denke ich, auf jeden Fall nochmal die Folge über Heinrich den Vierten, damit ihr das auch alles wieder frisch im Kopf hat. Dann verlassen wir das Mittelalter. Nach dem erbitterten Investiturstreit des Mittelalters wird es in der Neuzeit dann mal wieder richtig feurig. Und zwar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 1450 brannte der Dom komplett aus, wobei ein riesiger Schaden entstand. Also von mehr als 300.000 Gulden ist dabei die Rede. Und der Papst, das war damals Nikolaus der V., gewährte dann eben auch einen 5-monatigen Ablass und einen Ablass zur Finanzierung des Wiederaufbaus, also, weil das war natürlich echt super teuer. Beim nächsten dramatischen Anlass, der hat dann auch was mit Feuer zu tun, haben die Speyerer Bürger gerade versucht, den Dom dann zu benutzen, um ihr Hab und Gut vor dem Feuer zu schützen, Travis.
Ja, alle die Zuhörer an dieser Folge wissen schon, wo Speyer liegt, oder? Also In der englischen Folge werde ich ganz klar beschildern, so Speyer und Goslar sind hier, das ist so eher am westlichen Teil von Deutschland, denn es ist ziemlich nah an Frankreich, also das ist schon, ja, damals fränkisches Gebiet, also Salier waren Franken, aber immer mehr und mehr zu Schwaben praktisch, keine Ahnung, ist das, ich weiß immer noch nicht genau, dann irgendwie ziemlich nah an Hessen, aber Hessen war auch noch nicht ihr eigenes Ding zu der Zeit. Auf jeden Fall 1688 wurde es erstmal von französischen Truppen besetzt und deswegen so die Bürger drumherum brachten alles zu dem Dom, um das Hab und Gut zu beschützen, und der französische General Montclair verkündete, er hatte den Befehl, die gesamte Stadt außer dem Dom zu zerstören. Und deswegen brachten die Bürger komplett Möbel und alles, was sie hinschleppen konnten, selbst unter großer Mühe, denn sonst wäre alles in Flammen aufgegangen. Der Speyerdom als Lager, der gab es auch 1688. Und dann gleich im nächsten Jahr tatsächlich, also am 31. Mai 1689, wurde die Stadt dann angezündet und brannte tagelang. In der Nacht zum 2. Juni griff das Feuer dann schließlich doch auf die schlecht zugängliche Ostkuppel des Domes über. Und das entstehende Chaos, also das nachfolgende Chaos, nutzten die französischen Soldaten dann auch, um die oberen Kaiser- und Königsgräber zu plündern, also selbst von den Salier selber. Und nur die Gräber. Genau. Aber wenn ihr euch erinnert, es gab ja zum Beispiel über die ersten, so Konrad II. Und so, gab es ja so Metallstangen über diese Gräber, und nur die Gräber der Salier deswegen blieben bis auf das Grab von Heinrichs den V. verschont. Das war der letzte, das war dann zu. Die ersten waren halt tiefer im Boden, die lagen so ein bisschen in Schichten vielleicht, so stelle ich mir das vielleicht vor, oder auf jeden Fall, die früheren waren irgendwie tiefer und deswegen von den Soldaten erschont irgendwie, die waren ein bisschen, also die haben das sehr rasch gemacht und deswegen vielleicht gar nicht entdeckt. Die ganz genau aufgepasst haben, oder eigentlich nicht die aufgepasst haben, aber die ein ganz gutes Gedächtnis haben, wir haben einmal sogar erwähnt, dass Heinrich der IV. Ein großer König war, und das wissen wir, weil im Jahr 1900 eine Grabung, eine archäologische Grabung stattfand, und dann hat man auch, also da haben wir auch erwähnt, so, ihm fehlten ein paar Zähne seit seiner Jugend und das Ganze, aber er war auch so 2 Meter irgendwas oder 2 Meter groß, oder keine Ahnung, oder wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und das weiß man eben vom 19. Jahrhundert, das war die gleiche Grabung, wo man dann auch feststellte, aha, also geplündert wurde bis Heinrich der V., aber davor eben nicht.
Genau, und man hat auch eben dieses Grabwerkzeug gefunden, das die französischen Soldaten damals benutzt haben, und die haben das dann halt alles verstreut liegen gelassen, deswegen geht man davon aus, dass die relativ überstürzt dann eben auch flüchten mussten. Warum, ja, weiß ich jetzt nicht so genau, aber das gibt halt einfach die Fundlage her. Ja, dieses Feuer, der Dom hat gebrannt.
Warte mal, wo kommst du genau her? Du kommst doch aus der Gegend, also gar nicht mal so weit weg, oder? Speyer? Du kommst von südlich von Speyer her, oder?
Ich komme ursprünglich aus Esslingen, also das ist bei Stuttgart, das ist schon ein
also
Stück.
Also Stuttgart zum Beispiel ist wie weit von Speyer? Für mich, Armin, dass ich das jetzt verstehe. So eine Stunde oder weniger? Oder also so weit ist das nicht, oder?
Von Speyer nach Esslingen, also wo ich eigentlich herkomme, anderthalb Stunden.
Okay, okay. Also aber schon ein anderes, also heute ist das schon ein anderes Bundesland, oder?
Das ist ein anderes Bundesland, richtig. Also Esslingen ist in Baden-Württemberg und Speyer ist in Rheinland-Pfalz, wenn ich das jetzt so aus dem Stand, ohne nachzugucken, richtig weiß. Google ist dein Freund in dem Fall. Überprüfen wir das doch.
Nee, bloß grob und nicht mal für die, ich hoffe mal, die Zuhörer, die es nicht wissen, können selber googeln, aber bloß für mich jetzt so, Moment mal, du kommst doch eigentlich gar nicht mal so weit weg her.
Nö, es ist gar nicht
so weit. Das ist halt, bei euch kann man leicht Leute beleidigen, weil alles so nahe ist, wie wenn man, aber da gab es, bei euch gab es ja so lauter Kriege, das ist aber nicht jetzt so, wie man San Antonio 1,5 Stunden weiter weg ist, immer noch Texas. Und 8 Stunden weiter weg ist immer noch Texas und zwei Tage weiter weg ist, yep, Texas.
Ja.
Euch ist es dann so, nein. Halt, so halbe Stunde weiter sind Hessen und halbe Stunde weiter weg ist irgendwie Rheinland-Pfalz oder keine Ahnung und Stunde davon weiter weg sind Belgier oder oh my God, sowas ganz Komisches und halbe Stunde davon ist Luxemburg und ja, das ist alles total irre bei euch. Ja, und deswegen seid mir nicht böse, wenn ich als Experte über irgendein Thema rede, wo ich gar nicht mal weiß, wo das ist, ja.
Nee, das ist schon verrückt, dass ihr irgendwie so eine ganz andere Vorstellung von Entfernungen habt.
Nee, aber deswegen haben wir dich ja. Das ist gar kein Thema, deswegen. Von mir in alle Richtungen. ich bin mitten in Kalifornien, das heißt, die Pazifik abgesehen sind, ja, mindestens 5 Stunden ist immer noch Kalifornien in alle Richtungen. Was das mit Speyer zu tun hat? Bestimmt haben die in Las Vegas auch einen Speyer Dom nachgebaut. Da gibt es einen Little Caesars und Pyramiden und Eiffelturm irgendwo an der, so an der Old Strip um die Ecke zwischen Flamingo und Sahara ist the Salian. Und da ist ein winziges Speyer Dömchen.
Du bist doch jetzt in Vegas.
Nächste Woche oder so. Ja, so ein paar Tage. In einer Woche.
Find das mal raus für unsere Zuhörer.
Mach ich. Also Tatsache ist, Fakt ist, ich wo bin ich da? Wie heißt dieses Ding? Nicht Luxor, im Camelot. Nee, wie heißt das? Camelot, das Mittelalter-Ding. Also ich bin tatsächlich da. Ich habe $70 pro Kopf für 7 Leute ein Ritterturnier gebucht. Als das Überraschung, das ist halt Vegas, die machen da eine riesen Show draus und aber ob es das Geld wert ist, eben nicht, aber wir dumme Kalifornier zahlen das halt und es ist schon irgendwas mit Camelot oder irgend sowas und tatsächlich, direkt gegenüber von eines der Hard Rock Cafés, das große Hard Rock Casino ist an der Strip, aber da gibt es ein kleines Hard Rock Café in Vegas. Vegas hat natürlich mehr als ein Hard Rock Café, aber da gegenüber gibt es auch einen Hofbräuhaus. Und tatsächlich haben wir schon einen Tisch gebucht. Nee, ich glaube, da ist es nicht so, also da kann man einfach reinlatschen, aber wir haben, weil wir zu siebt sind, ja, tatsächlich, ich bin Hofbräuhaus Vegas. Ich wäre, glaube ich, lieber im Hard Rock Café, wenn wir schon in Vegas sind, aber genau.
Absolut.
Weil meine Mutter kommt aus Oregon und die anderen kommen, wir sind mit meinem Cousin, der ist, glaube ich, 10 Jahre alt oder so, mit dem, also die gleiche Crew, mit dem ich in Afrika war, deswegen hört man jetzt auch Elefanten im Hintergrund, mit denen fahren wir dann, die treffen wir uns in Vegas und die wollen halt Schlösser, Ritterturniere, Hofbräuhaus und Speyer Dömchen sehen und deswegen machen wir das Ganze. Ich will eher so, wo war Johnny Carson, wo war Don Rickles und wo war Frank Sinatra und Elvis natürlich. Anstattdessen $70 für Ritterturnier. Da kostet wahrscheinlich ein Bier, wahrscheinlich Bud Light für $8 oder keine Ahnung. Und dann importiertes Münchner Bier.
Bud Light trinken, oder?
Nee, im Hofbräuhaus, ja, nee, aber bei dem Ritterturnier. Im Hofbräuhaus gibt es natürlich Hofbräuhaus-Bier. Also importiertes Bier aus München. Aber es schmeckt natürlich nicht gleich. Also es ist schon. Es wird schon ein gutes Bier sein. Also im Vergleich zum Camelot oder was auch immer. Wie heißt dieses Ding? Ich sage mal Camelot.
Ich glaube, es heißt Camelot, ja.
Ich habe die Tickets direkt vor mir. Ich bin so dumm. Excalibur. Jesus.
Excalibur? Okay.
Excalibur heißt das. Excalibur presents Tournament of Kings. Genau. Ich bin, wenn jemand in Vegas ist, ich glaube, diese Folge kommt zu spät, aber es ist im 3. Januar um 18 Uhr. Da könnt ihr mich finden. Okay. Also, wo waren wir? Wo waren wir stehen geblieben?
Na, wir waren immer noch in Speyer.
Oh, okay. Nicht Vegas.
Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass der Dom gebrannt hat und dass das ganz massive Auswirkungen auf das Aussehen des Doms hatte. Durch die große Hitze ist nämlich das Gewölbe im Langhaus brüchig geworden und teilweise eingestürzt. Der Ostteil ist stehen geblieben. Und nachdem Speyer dann wieder besiedelt wurde, warum wurde es wieder besiedelt? Weil es ja abgebrannt wurde und da erstmal keiner mehr war, wurde eben ja am Ostteil dann eine Mauer hingezogen und der Dom war kleiner. Obwohl ein Teil davon eingestürzt war, wurde er dann trotzdem weiter benutzt eben für Gottesdienste. Und 1755 musste der obere Bereich des Westhauses der beiden Türme dann auch wegen Einsturzgefahr abgetragen werden. Also dann hatte die Kirche auch keine Türme mehr. Ja, von dem ursprünglich riesigen Dom war jetzt in dem Stadium 1755 nur noch so ein relativ kleiner Teil übrig, nämlich der Ostteil. Ja. Der Kirche.
Das weiß man vielleicht gar nicht, wenn man, ja, das ist interessant für eine Weile.
Nee, das sieht man ja bestimmt, heute auch
wenn man
auch
wenn man das besucht, wenn man den Dom besucht, ist da bestimmt irgend so ein Ding, wo das ganze, also die ganze Geschichte beschildert ist und da sieht man vielleicht auch irgendwelche Gemälden von das kleinere Dom, wo die Hälfte
also
abgebrannt
ist. Also was man sieht, auf jeden Fall ist schon am Mauerwerk teilweise, dass es unten eben, dass es dunkler ist und oben heller und dass die Steine eben auch anders aussehen, weil das ja dann abgetragen wurde und dann wurde es aber auch wieder aufgebaut.
Genau. Wenn man es heute besucht, ist es schon wieder das große Dom. Also man hatte dann auch wieder Geld, das wieder aufzubauen. Genau. Das war dann, welche Zeit, das war so in der waren das schon ein Teil von, also es war das so war 1770er, Barock. Das ist, war das schon ein Teil von Deutschland? Oder, also die Preußen waren dann schon sehr stark am Erweitern zu dieser Zeit. Aber ja, auf jeden Fall, ja, das war so diese Zeit von, die hatten Geld, wirtschaftlich ging es wieder gut und man konnte, man hat es wieder aufgebaut, so, ja.
Genau, 1772 bis 78 hat man dann eben den eingestürzten Teil im Langhaus wieder renoviert und in seiner ursprünglichen Form geschlossen. Und die Fassade, also das Westwerk, das hat man eben nach dem damals Zeitgeschmack im barocken Stil dann wieder neu aufgebaut.
Genau rechtzeitig für
die nächste Katastrophe, 1778. Also das waren dann gerade mal
18 Jahre, ja, sowas rum.
18 Jahre.
Okay, ja.
Und dann
kamen die bösen Franzosen wieder.
Schon wieder.
Das sind die Bösewichten in der Geschichte von Geschichte der Deutschen. nicht jetzt in der Realität, sondern nur von diesem Podcast.
Ja,
das geschichtliche Fakten widerspiegelt. Ja. Oh, sorry. Je suis désolé. Ja. J'adore le français, Françoise, whatever. Okay, machen wir.
Je pense que français, oui.
Aha, was auch immer.
1794, genau, waren sie dann wieder da, die Franzosen. Yep. Und haben was gemacht?
Ja, wieder alles verwüstet, randaliert, wieder wahrscheinlich sich betrunken und alles zusammengeschossen, was sie halt machen.
Ja, genau.
Also das war jetzt nicht wie, also letztes Mal hat der General ja gesagt, er würde Speyer abbrennen, aber nicht das Dom oder das Dom verschonen. Diesmal aber nicht. Diesmal war es, ja, hatten die,
ja.
Das war auch anders. Das waren keine Adeligen, das waren ganz andere Regeln. Das waren hier, ja, Revolutionstruppen auf jeden Fall. War schon andere Zeiten, ja.
Und die hatten es ja auch nur so bedingt mit der Kirche. Das heißt, der Dom wurde profanisiert, also quasi die Weihung aufgehoben. Die komplette Innenausstattung der Kirche war futsch. Und was haben sie gemacht? Sie haben das Ganze als Viehstall, als Futter- und Materiallager genutzt. Also den hier 800 Jahre Geschichte, bam, Futter- und Materiallager. Und Viehstall. Mhm. Ja.
Das kann passieren. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh, okay,
Nein, nicht so voreilig. Die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende.
Die Franzosen hatten noch ein paar Dinge zu sagen. Ja.
Du kannst jetzt was sagen.
Ja, also das wäre beinahe das Ende gewesen, aber der Bischof von Mainz, konnte letzte Sekunde, also 1806 hätten sie den Dom beinahe komplett abgerissen, aber der Bischof von Mainz hat dann Napoleon selbst persönlich wohl gefragt, irgendwas was da zu verhindern, weil das geschichtlich ja doch wichtig war. 1801 unter so Napoleons Zeiten das Ganze, oder ein paar Jahre davor, also 1801 waren alles westlich des Rheines, fiel an Frankreich. Das war so das Abkommen nach diesem Krieg. Der Krieg zwischen Frankreich ist ja so eine generationelle Tradition bei euch, aber
macht man immer wieder
diesmal war es einmal so, ja, wie nach dem Ersten Weltkrieg, also hier war es sogar ganz, das Heilig-Römische Reich wurde aufgelöst. Oh, das ist ein Spoiler. Oh, sorry. Wir sind noch nicht so weit. Das heißt, das Speyer selber war praktisch Teil, also französischer Besatzung meinetwegen, aber war praktisch Teil von dem Reich Napoleons, also das Frankreich selber. Und so musste es also. Aber sie entschlossen sich dann doch, den Dom selber zu retten. Also war schon.
Genau.
Ja, also, aber das fiel dann unter des Regierungs Napoleons, also des Regierungs.
Richtig, und deswegen musste man auch Napoleon quasi Erlaubnis fragen, weil der hatte eigentlich das Abrissdekret schon unterzeichnet. Übrigens ist das ein ganz cooler Link zu unserer Nullnummer, weil was hätte passieren sollen? Die hätten den Dom komplett abgerissen bis auf das Westwerk und aus dem Westwerk hätten sie einen Triumphbogen gemacht. Ja.
Das wäre fies gewesen eigentlich.
Das wäre fies gewesen, genau. Ja, also der Dom hatte nochmal Glück, er blieb erhalten, aber so zahlreiche Gebäude drumherum sind heute spurlos verschwunden. Da war auch noch ein Kreuzgang und ein Ölberg und das ist alles weg. Ja, ja, aber es war ja trotzdem viel kaputt und erst 1817, also das sind dann irgendwie nochmal 10 Jahre später oder so, mehr als 10 Jahre, 15, wurde dann erneut mal wieder mit der Sanierung des Doms begonnen.
Ja. Yeah.
Und auch da haben wir jetzt wieder einen Link zu unserer Nullnummer. Wer hatte da seine Finger mit im Spiel?
Louis the Bavarian.
Yeah, right.
Oder Ludwig der Erste von Bayern, wie man langweiligerweise auf Bayerisch sagt. Nee, auf Deutsch sagt. Whatever. Aber genau, zu ihm, irgendwie gehörte ihm, war Bayern groß. Warum gehörte Ludwig, warum fiel Speyer an den Wittelsbacher? Das war ja, das ist schon ein bisschen komisch. Aber das ist auf jeden Fall.
Die Pfalz war eine Zeit lang bayerisch.
Die Pfalz, also, und das heißt dazwischen nicht, aber so Bayern und Pfalz gehörte dem Wittelsbacher für diese Zeit irgendwie durch Komplexe, keine Ahnung was. Aber ja, okay, auf jeden Fall Louis der Bayer war auch ein Fan von dem Speyerdom und baute das wieder aus, also baute dazu und investierte wieder und das Ganze.
Genau, und eins seiner Hobbys war ja, das haben wir auch schon gehört, Architektur. Genau.
Genau, ja. Das heißt, jetzt sind wir so Mitte des 19. Jahrhunderts schon, baute er das Westbau im neoromanischen Stil neu aus und da war ein Architekt mit einem sehr hübschen Namen. Sorry.
Ja, Heinrich Hübsch.
Sorry, Heinrich Hübsch. Okay, ich höre schon auf. Aber das ist doch hübsch, oder? Also der hübsche Heinrich.
Und, nice.
Genau, auf jeden Fall, ja, also er war ein Vertreter des frühen Historismus. Das heißt, er wollte nicht das moderne Stil, das Barocke und dann noch wieder was Neues, sondern schon so, also eher neoromanisch, so wie es die Salier original gebaut haben, das Ganze.
Naja, eher wie er sich vorstellte, dass die Salier es gebaut hätten.
Richtig, genau. So treu nach Plan, darüber waren sie gar nicht hinaus. Also die wollten gar nicht so authentisch wie möglich, sondern es war schon ein bisschen Romantisches mit drin, was man dann auch unter Ludwig II. So verrücktermaßen sieht. Genau. Neoromanisch, neoklassisch, neo das Ganze, das ging dann
halt
50,
passt.
Ja, das,
genau.
das ging 50 Jahre weiter, neogotisch und das Ganze, Jesus, wie heißt dieses Gebäude in New York? The Empire State Building, ist das authentisch gotisch? Nein, aber, genau, ja. Dieser hübsche Heinrich war eben eines der frühen Repräsentanten von dieser Bewegung, von dieser romantischen Idee, dass man es wieder in dieses ja, romanische Stil bauen wollte. Mhm. Ja, das mochten die im 19. Jahrhundert, ja, das stimmt.
Genau. Und dann kam eben, weil sie da gerade so lustig am Bauen waren, diese Grabungskampagne, von der wir vorher schon gesprochen haben, die, nachdem die Königs- und Kaisergräber dann sowieso geöffnet wurden, hat man denen auch gleich einen neuen Platz verpasst, nämlich die Kaisergruft unterhalb des östlichen Langhausjochs, wo man sie dann eben heute auch noch, wenn man in Speyer ist, sie sehen kann. Genau. Ja, und die Funde aus den Gräbern, wenn euch das interessiert und ihr damals seid im Historischen Museum Pfalz in Speyer, gibt's so ein ja eine eigene Ausstellung, eine kleine, wo man eben Sachen anschauen kann. Keine Ahnung, die Grabkrone der Kaiserin Gisela ist da oder der Reichsapfel von Heinrich dem Dritten.
Warum hatte Heinrich der Dritte seinen eigenen Reichsapfel? Hatte jeder Kaiser seinen eigenen, so wie der Teppich im Weißen Haus oder die Münze vom Präsidenten? Jeder entwickelt seinen eigenen neu oder? Weil eigentlich, ich dachte vor allem so Kaiserkrone, so die Reichsinsignien wären einmalig, aber ja, vielleicht hatten sie verschiedene Äpfel für verschiedene. So, das ist mein Sonntagsapfel für die Heilige Messe. Das hier ist mein Wochenendsapfel. Und das hier trage ich am Montag, weil das ist, ja, keine Ahnung.
Also ich glaube, dieser Reichsapfel, der wurde wirklich nur hergestellt, wenn ich das so richtig gelesen habe, eben für das als Grabbeigabe.
Für die Bestattung, also, genau. Ja,
ja, okay. Für die Bestattung genauso wie die Krone, also der Name Grabkrone, genau, ja schon ja. Sagt, dass es einfach ein Stirnreif war, wo eben der Name von der Kaiserin mit drauf stand, den man ihr eben dann mitgegeben hat.
Jetzt bekommen Präsidenten eine Bibliothek und Museum und damals eben.
Wie so eine Bibliothek? Das reicht doch eine Fernsehzeitung. Oh, sorry, schneid das raus.
Keine Ahnung, hast du. Es gibt die George W. Bush irgendwas Memorial Library mit seinem Ring und hatte auch einen magischen Ring, den ihm zum Präsidenten machte und Münze und Teppich und Schreibtisch. Ich glaube, Obama hatte John F. Kennedy Schreibtisch keine Ahnung.
Ich dachte nur, der aktuelle Präsident, der liest nicht so gerne, für ihn reicht eine Fernsehzeitung ohne Fernbedienung.
Ja, für den aktuellen Präsidenten, über den reden wir, das ist doch gar kein Präsident, also bitte. Hast du seine Münze gesehen?
Nein, ich wusste gar nicht, dass er eine Münze hat, wie gesagt, ich war der Meinung,
Google mal, wenn du was zu lachen haben willst, dann google, das ist oh nicht mal Gott. Mehr, das, nee, okay, nee, vergessen wir das. Trump kommt nicht in Geschichte der Deutschen vor.
Nein,
okay.
du schneidest das raus. Ja, ich google seine Münze aber trotzdem mal.
Google das mal, ja, aber ich schneide das raus. Okay, ja.
Ja, mach das bitte. Ja, im 19. Jahrhundert wurde eben ziemlich viel auch wieder am Dom gebaut. Brüchig gewordene Sandsteinpfeiler wurden durch Zement quasi Injektionen verstärkt. Und die Giebel, die man in der Barockzeit entfernt hatte, die wurden dann nach alten Stichen und erhaltenen Beispielen an anderen so alten Gebäuden dann wieder hergestellt. Genau. Und der Speyerer Dom, der braucht wie jedes andere alte Gebäude eben auch fortlaufende Maßnahmen zur Erhaltung. 2017 wurde beispielsweise die Afra-Kapelle umfassend renoviert. Das ist die Kapelle, in der Heinrich IV. Nach seinem Tod beigesetzt wurde, bis er dann 1111 doch noch in die offizielle Familiengrablege gebracht wurde. Ihr erinnert euch, das war das Problem mit seiner Exkommunikation und dass er da ja eigentlich nicht in geweihte Erde.
Erst in Liège, Lüttich und dann hier in diese Kapelle und dann schließlich 11.11.
Genau. Er hat nochmal eine ganz schöne Reise durchgemacht.
Ja, dann zu den anderen Gruftis.
Ich denke, man kann sagen, allen Zerstörungen und Veränderungen durch die Jahrhunderte zum Trotz, der Dom zu Speyer war mal das größte christliche Bauwerk der Welt, ist heute noch die größte romanische Kirche der Welt und es ist ein ziemlich eindrucksvolles Monument romanischer Baukunst und auf jeden Fall ein einzigartiges Zeugnis mittelalterlicher Vorstellungen und eigentlich auch die bedeutendste materielle Hinterlassenschaft, die wir heute noch von den Saliern haben.
Das ist, ja, es ist eine kleine Stadt eigentlich, um das zu besuchen, aber da ist schon, also wenn man sich in die Salier, also wenn man so die, in die Mittelalter und diese Zeit interessiert, dann ist das, also das ist nicht so weit weg von Goslar, das ist nicht so weit weg von anderen interessanten Orte in der Umgebung. Aber ja, bloß ich würde allein wegen dem Dom nach Speyer fahren, auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich irgendwo da innerhalb von einer Stunde mit dem Auto hinkommen könnte. Mhm. Ja, das ist bestimmt, also auch, wie gesagt, dieses Museum da, wo man die Sachen sehen kann und das Ganze.
Ja.
Ich glaube, das ist schon, also ja, Gang nach Canossa und Investurstreit und Salia generell, so die letzte starke fränkische Dynastie. Das Ganze ist schon interessant und ein wichtiges Teil der deutschen Geschichte. Und deswegen ist Speyerdom auch wichtig. Deswegen steht es auch noch. Also Napoleon selber und andere in der Geschichte haben eingesehen, nee, besser nicht ganz abbrennen. Das ist schon, das behalten wir besser für die Zukunft. Ja, und deswegen 1000 Jahre Speyerdom.
Und deswegen auf jeden Fall ein Erbstück, das wir uns nicht entgehen haben lassen dürfen. Haben wir noch was vergessen, Travis?
Bloß, dass es die Geschichte der Deutschen Podcast auf Arabisch gibt. Ja, tatsächlich, die gibt es jetzt. Guckt bei podcastnick.com, klickt auf Geschichte der Deutschen, da ist ein Link oder vielleicht hat es ein eigenes Link. Wenn ihr Arabisch seht, klickt da drauf. Warum erwähne ich das zu euch, wenn ihr auch kein Arabisch spricht oder versteht, trotzdem irgendwie finden und klicken und retweeten und bei Facebook sagen und erzählt es euren Eltern und euren Kindern und eure Geschwister und alle in der Schule und Arbeit und wo auch immer ihr seid, weil wir brauchen nämlich eure Hilfe, denn die arabische Version von Geschichte der Deutschen wird nicht bei iTunes zu finden sein, wahrscheinlich, und deswegen, es ist wirklich nur Word of Mouth, also wir wissen nicht, wie wir es wirklich vermarkten können und der Punkt ist, es ist nicht eine 1:1 Übersetzung, sondern es ist wirklich, wir schreiben es um für Flüchtlinge zum Beispiel in Deutschland, also syrische Flüchtlinge zum Beispiel. Es wird von einem syrischen Flüchtling übersetzt. Und es ist einfach für Leute, die Arabisch sprechen in Deutschland, die sich einbürgern wollen oder einfach rausfinden wollen, mit wem sie es zu tun haben und die Geschichte vom Land, wo sie wohnen und das Ganze. Und ich finde das eine tolle Idee und deswegen unterstütze ich unseren Untersetzer vollkommen. Und bitte, bitte hilft mir, ihn zu unterstützen. Bitte, bitte, Hilfe, Hilfe, wenn ihr jemanden kennt, der in solche Vereine arbeitet, die Flüchtlinge unterstützt, bitte sagt ihnen weiter und wir suchen Kontakt mit solchen Leuten, die sich vielleicht für das Projekt interessieren oder die vielleicht sogar meinen Übersetzer helfen können, denn er ist in Kairo und hat seine eigenen Probleme und das Ganze, also wir brauchen Rat für den Podcast, wir brauchen Rat für, wie wir weitermachen und Unterstützung und das Ganze und ja, da hilft uns unsere Netzwerke und das Ganze auch nicht viel weiter. Und deswegen, Hilfe, bitte,
deswegen
danke.
Brauchen wir euch.
Genau,
das ist ein wirklich tolles Projekt und eine tolle Sache. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da helfen würdet.
Yep. Ja, ich glaube, die ersten 2-3 Folgen, 4-5 Folgen, keine Ahnung, müssten schon zu hören sein. Also einen Link irgendwo gibt es, ja.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, dürfen wir uns für heute verabschieden. Euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal bei Erbstücke, Objekte aus der deutschen Geschichte. Macht's gut. Ja. Tschüss.
Tschüss. Und dir noch viel Spaß bei, es ist der 34. CCC?
Der 34.
Wo bist du gerade? In Leipzig, oder?
Ich bin gerade in Leipzig, ganz genau.
Ja.
Und ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Pause und nachher geht es dann auch gleich weiter beim Sendegarten. Und ja.
Das ist cool.
Es ist so spannend. Es ist toll hier und ich habe ganz viele super Leute getroffen und viel gepodcastet und ja, ist einfach schön.
Ja, ein bisschen neidisch bin ich schon. Ich würde auch gerne ein Bierchen mit Martin Ritzler und diese und die Ach-Jungs habe ich ja. Bierchen hatte ich mit den Ach-Jungs, aber war nicht lang genug. Ja, würde mich schon freuen.
Wir machen das auf dem Podstock, Travis.
Das machen wir auf jeden Fall. Und auch
Strecken. Und weißt du, was ich gerade nachgeguckt habe? Also wenn du nach Deutschland fliegst, dann fliegst du ja wahrscheinlich nach Frankfurt, würde ich mal annehmen, weil das ist der größte deutsche Flughafen.
Okay. Und wie weit von Frankfurt liegt Speyer?
53 Minuten vom Flughafen bis nach Speyer.
Und es ist sogar ein bisschen wahrscheinlich gar nicht mal so aus dem Weg, oder?
Wir müssten einfach nur die Autobahn runter und wären in Speyer.
Ja, okay. Gut, alright, dann gucke ich mir mal vielleicht den Speyer Dom an und dann von dort Goslar und dann von dort ein paar Podcaster im Podstock und Stricken und dann, da ist ja auch ein Haufen anderes Zeug in der Gegend. Mhm. Ja,
da
Teutoburger Wald und das Ganze.
Ja. Noch ein Haufen Erbstücke dann ab.
Ja, gut, dann halt Speyer, dann komme ich halt nach Speyer. Americana für euch ist vorbei. Hört alle die letzten zwei Folgen von Americana für euch. Tschüss, Benjamin Blümchen ist da.
Oh, so great.
Stampf, stampf.
Guten Tag, liebe Frau. Es hat mich sehr